Sie hören eine Episode im Antenne Witten Podcast und wir unterhalten uns heute mit dem Berliner Autor Sebastian Fitzek über seinen neuen Psychothriller Das Kind. Ich heiße Christian Lukas und Sie herzlich willkommen. Als Robert Stern diesem ungewöhnlichen Treffen zugestimmt hatte, wusste er nicht, dass er damit eine Verabredung mit dem Tod einging. Noch weniger ahnte er, dass der Tod etwa 1,43 Meter messen, Turnschuhe tragen und lächelnd auf einem gottverlassenen Industriegelände in sein Leben treten würde. Strafverteidiger Robert Stern ist wie vor den Kopf geschlagen, als er sieht, wer der geheimnisvolle Mandant ist, mit dem er sich auf einem abgelegenen und heruntergekommenen Industriegelände treffen soll. Simon, ein 10-jähriger Junge, zerbrechlich, todkrank und fest überzeugt, in einem früheren Leben ein Mörder gewesen zu sein. Das ist die Ausgangssituation des Romans Das Kind von Sebastian Fitzek. Habe ich den Inhalt so in etwa richtig wiedergegeben, Herr Fitzek?
Ja, vollkommen korrekt.
Dies ist Ihr inzwischen dritter Roman, habe ich das richtig,
das ist richtig
gelesen? Korrekt. Wie sind Sie denn zum Psychothriller gekommen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich sag immer, ich komme von meinem normalen Beruf her, ja, vom Radio. Und da habe ich es doch mit stark verhaltensauffälligen Persönlichkeiten zu tun, die ja doch die ein oder andere verhaltensauffällige Abnormalität an sich erkennen lassen. Und das hat mich dann immer bewogen, mich doch etwas näher mit der menschlichen Psyche zu beschäftigen.
Das haben Sie schön gesagt. Das ist natürlich auch ein kleiner Seitenhieb auf uns Radiomacher.
Nein, gar nicht mal. Ich mag die ja. Also ich wahrscheinlich habe ich auch eine Macke, aber die kann man natürlich nicht selbst analysieren.
Es muss ja dann eine Initialzündung gegeben haben, ja, der Sie gesagt haben, ich bringe das jetzt mal zu Papier, was ich im Kopf habe.
In der Tat. Also eigentlich habe ich immer, nachdem ich ein gutes Buch gelesen und einen guten Film gesehen habe, und da ich Thriller-Fan bin, waren das also meistens Krimis oder Thriller, dann, wenn ich das zur Seite gelegt habe, das Buch, habe ich mir gedacht, Mensch, was gehört eigentlich dazu, um sich auch mal so eine Geschichte auszudenken? Und habe eigentlich in meiner Freizeit immer drüber nachgedacht, ob mir auch mal vielleicht eine schöne Grundidee einfallen würde. Und irgendwann war es dann tatsächlich auch soweit. Ich habe meine Freundin zu einem Arzt begleitet und die kam nach einer halben Stunde immer noch nicht aus dem Behandlungszimmer raus. Und ich dachte mir denn, was wäre eigentlich, wenn mir jetzt alle sagen würde, sie wäre gar nicht erst in das Behandlungszimmer reingegangen. Also die wartenden Mitpatienten, die Sprechstundenhilfe und auch der Arzt würde sagen, ja, wir haben sie gar nicht gesehen. Und sie würde also nie wieder aus diesem Behandlungszimmer herauskommen. Und das war die erste, ich nenne es Was-wäre-wenn-Frage, die mich zum Schreiben von meinem Erstlingswerk Die Therapie bewogen hat. Denn dort verschwindet ein kleines 11-jähriges Mädchen spurlos aus einem Wartezimmer der Praxis und man will dem Vater weismachen, das Mädchen wäre gar nicht erst wieder herausgekommen.
Simon ist ein 10-jähriger Junge. Er ist todkrank und er glaubt, in einem früheren Leben ein Mörder gewesen zu sein. Er engagiert den Anwalt Robert Stern und der muss feststellen, dass an dem Ort, den ihm Simon beschreibt, an dem eine Leiche liegen soll, tatsächlich die Überreste eines Menschen zu finden sind. Eines Menschen, der ermordet wurde. Das Kind, so lautet der Titel des Romans von Sebastian Fitzek. Und meine Frage an Sie, wie ist die Idee zu diesem Roman entstanden?
Diese Idee zu dem Roman ist tatsächlich wieder durch eine Unterhaltung mit meiner Freundin entstanden, die nämlich irgendwann mal erzählt hat, sie wäre in Frankreich gewesen, als sie 7 Jahre alt war und hat dort auf einem Marktplatz die Hand ihrer Eltern genommen und gesagt, Mama, Papa, hier war ich schon mal. Und sie konnte sich angeblich auf genau dem Marktplatz, auf dem Johanna von Orléans auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, daran erinnern, hier schon einmal gewesen zu sein. Und ich war sehr, sehr skeptisch und sagte, das ist ja echt komisch, dass alle Leute, die von sich behaupten, sie hätten schon mal ein früheres Leben gehabt, immer etwas Wichtiges waren. Und keiner sagt vielleicht beispielsweise auch mal was Negatives über sich. Und mit diesem Grundgedanken fing ich dann an, gedanklich zu recherchieren und stieß dann sehr schnell auf einen kleinen Jungen in meinen Gedanken, der von sich behauptet, ein Serienmörder gewesen zu sein, was ja nun keine alltägliche Behauptung ist, mit der man hausieren geht.
In Ihren Romanen scheinen die Hauptfiguren stets gebrochene Persönlichkeiten zu sein. Hier in Das Kind sind es ja gleich 2 Figuren. Einmal das Kind selbst, das todkrank ist und eben glaubt, in der Vergangenheit schon einmal als Mörder gelebt zu haben. Aber es ist auch der Anwalt, der selbst ein Kind verloren hat, dessen Ehe gescheitert ist und der letztlich ja auch am Zenit seines Lebens steht.
Mich interessiert der äußere Rahmen der Geschichte eigentlich immer weniger. Das ist für mich der Motor, der die Handlung vorantreibt. Die Frage, woher kann der Junge von den Fundorten der Leichen wissen, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass er wirklich schon mal wiedergeboren ist. Und ich schreibe ja keine esoterischen oder fantastischen Romane, ich schreibe ja Psychothriller. Also sollte am Ende alles sich auch logisch erklären. Mich interessiert aber tatsächlich die Psyche der Menschen. Mich interessiert vor allen Dingen, welche Wandlung sie unter Extremsituationen charakterlich auch erfahren. Und das ist so die innere Ebene der Geschichte. Und da interessieren mich natürlich gebrochene Persönlichkeiten mehr als Menschen, die innerlich völlig ausgeglichen sind.
Deutsche Kriminalromane haben sich ja ihren Platz in der deutschen Buchwelt erarbeitet. Ja. Doch viele Krimis wirken, zumindest auf mich, noch immer sehr oberlehrerhaft. So waschechte Psychothriller, so wie Sie die ja auch schreiben, die ihre Vorbilder dann doch eher in der angelsächsischen Spannungsliteratur suchen, die findet man hierzulande eher selten. Woran liegt das?
Also ich glaube, es liegt zum Teil auch an der Reaktion, ich sage jetzt mal, der Presseöffentlichkeit. Denn ich glaube, dass viele Journalisten auch sehr gerne probieren, eine These zu finden, einen Anspruch zu finden, etwas, das Thema, das sie diskutieren können, und sich doch scheuen, ein Buch zu besprechen beispielsweise, was nur sagt, ich möchte unterhalten und ich möchte gut unterhalten. Und dann eventuell sogar noch mit einem Thema bekannt machen, was noch nicht so beleuchtet ist, was in meinen Büchern ja auch der Fall ist. Und da weichen viele Autoren von vornherein aus und sagen sich ja, ein Buch, was eigentlich in erster Linie nur Spaß machen soll, das findet vielleicht keine Leser, weil es nicht besprochen wird. Und natürlich gibt es auch viele, die halt den Anspruch haben, ich möchte eine Message verbreiten. Aber ich glaube, das ist so eine Reaktion, Gegenreaktion. Und man braucht schon ein bisschen Mut dazu zu sagen, nein, Schluss aus. Ich möchte ein Buch schreiben, was man gut lesen kann, auch nach einem harten Arbeitstag lesen kann, statt Fernsehen. Ja, und das ist, sieht man ja auch an mir. Obwohl ich mit allen Büchern Wochen und Monatelang in den Spiegel Bestsellern stand, bin ich jetzt von diesen Zeitschriften noch nicht besprochen worden. Was aber auch nicht so schlimm ist, denn Hauptsache den Lesern gefällt's.
Das ist eine Frage, auf die ich auch noch hinaus wollte, denn das Feuilleton ignoriert ja diesen Unterhaltungsbereich vollkommen. Ich sage es mal so, in Talkshows werden Sie auch nicht eingeladen.
Nein, in Talkshows wäre ich nicht eingeladen. Das muss man natürlich auch wiederum verstehen. Das verstehe ich besser als das Feuilleton. Reden wir gar nicht mehr über mich, weil ich kann mich über mein Presseecho eigentlich überhaupt nicht beschweren, was tatsächlich aber nicht im Feuilleton stattfindet. Und da gehöre ich wahrscheinlich auch gar nicht hin. Aber nehmen wir mal beispielsweise einen Autor wie Andreas Franz. Das ist der meist gelesene und meist verkaufte Krimi-Autor Deutschlands. Ich glaube nicht, dass das jemand weiß. Und Sie sagten es, die deutsche Kriminalliteratur hat sich ihren Platz erarbeitet. Es gibt viele gute Krimis, ob mit erhobenem Zeigefinger oder nicht, das ist ja auch egal. Hauptsache, sie sind gut geschrieben. Und trotzdem gibt es immer noch die Tendenz, dass eher amerikanische Autoren bevorzugt rezensiert werden. Das ändert sich auch. Also ich meine, Sie sind ja das beste Beispiel dafür, dass sich das ändert. Und das ist auch ganz gut so. Ich liebe die Amerikanischen, die Engländer, die Skandinavier. Die haben auch, das sind ja auch alles Vorbilder. Das soll auch alles so sein und weiterbleiben. Bloß, eigentlich muss man als Deutscher noch besser sein als die Ausländer, um überhaupt wahrgenommen zu werden im eigenen Land.
Auf der anderen Seite hat Deutschland ja eine sehr, sehr lange Kriminalliteraturgeschichte.
Ja.
Gerade auf dem Bereich dessen, den man ja so Groschenheft im Endeffekt nennt.
Ja.
Was aber ja letztlich doch eine Dramaturgie entwickelt hat, die man ja auch heute noch in den Romanen wiederfindet. Es ist ja eigentlich ein durchaus urdeutsches Genre,
ja,
was nur von uns Deutschen nicht als solches wahrgenommen wird.
Ja, komischerweise, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ich habe auch Schwierigkeiten gehabt zu deutschen Thriller und Krimi-Autoren zu greifen. Da ist man einfach auch konditioniert, weil das Überangebot eben von wirklich guten Romanen aus dem Ausland einfach hier vorhanden ist. Und ich erhalte täglich E-Mails von Lesern, die sagen, also ich lese normalerweise keine deutschen Krimis und Psycho-Thriller von den Deutschen, das kann ja gar nicht gut gehen. Und ich war dann doch erstaunt und das freut mich natürlich auf der einen Seite zeigt es, welchen langen Weg wir einfach noch vor uns haben, zu überzeugen. Das Kino beispielsweise hat ja das gleiche Problem. Das hat in der Komödie geschafft, sich durchzusetzen, aber einen deutschen Thriller im Kino, den hat man ja auch lange nicht mehr gesehen.
Ich habe mir mal Ihre Homepage im Voraus angeschaut und bin dann ja auch über einen kleinen Test gestolpert, in dem man selbst prüfen kann, ob man möglicherweise dazu neigt, ein Psychopath zu sein.
Und, sind Sie?
Ja, so wie sich rausgestellt hat, neige ich tatsächlich dazu, ein Serienkiller zu sein.
Ja, gut.
Was mich so ein bisschen erschrocken hat, denn es war ja eigentlich nur die logische Konsequenz dessen, was Sie dort fragen. Und ich habe da nur drauf geantwortet.
Ja.
Vielleicht nennen Sie einfach nochmal die Adresse im Netz, damit unsere Hörer das selbst einmal ausprobieren könnten.
Ja, also Sie finden den auf meiner Homepage unter sebastianfitzek.de. Und dort ist er eigentlich schon relativ auf der Startseite und im Blog zu finden.
Man kann ihn gar nicht übersehen. Ist das auch eine Form von Crossover-Promotion, die inzwischen auch für deutsche Autoren immer wichtiger wird, eben den Leser nicht mehr nur an sein Buch zu binden, sondern eben auch darüber hinaus für sich einzunehmen?
Ich würde es gar nicht Promotion nennen, sondern ich würde sagen, bei der DVD, bei Spielfilm, da hat man Bonustracks, Zusatzmaterial, Hintergrundberichte, Spiele, Bildschirmschoner, alles hat man auf dieser DVD drauf, zusätzlich zum Film, und das mögen auch die Zuschauer. Das Buch hat sich noch nicht so weiterentwickelt. Also beim Sachbuch gibt es vielleicht mal eine DVD dazu, aber eigentlich gibt es beim Thriller, da gibt es nur das Buch und das Hörbuch, aber das muss man noch gesondert kaufen. Und ich finde, eine Internet-Homepage bietet die ideale Form, so etwas wie einen Bonustrack zu einem Buch zu bieten. Natürlich den Leser einen Mehrwert zu geben, ihn zu binden, aber ihn vor allen Dingen auch noch besser zu unterhalten. Kapitel, die gar nicht im Buch drin sind, beispielsweise, könnten da drin sein. Ein Test, ob man selbst die Anlagen hat zum Serienmörder. Making-of, Berichte, all das. Ich finde leider nicht zu allem immer die Zeit, was ich gerne machen würde, weil man ja in der Hauptsache schreiben sollte. Aber ich glaube, da hat das Buch noch einen gehörigen Entwicklungsschritt vor sich, und das wird auch passieren.
Sie selbst wurden inzwischen auch in Großbritannien verlegt?
Ja, ich erscheine demnächst in Großbritannien. Ich wurde dorthin verkauft, wie man so schön sagt, was relativ unüblich ist, weil natürlich hat Großbritannien und den USA, wo ich auch erscheinen werde in diesem Sommer, also die haben eine solche Vielzahl von wirklich großartigen Talenten, die haben nun sicherlich nicht auf einen deutschen Newcomer gewartet.
Ich wollte sagen, das ist ja doch sehr, sehr ungewöhnlich, dass man als Deutscher in diese Richtung verkauft wird.
Ja, ja.
Denn es ist natürlich auch immer eine Frage der Übersetzungskosten. Man
Richtig.
Hat als Autor eher die Möglichkeit, im Osten verlegt zu werden, weil es da schlicht und ergreifend mehr Übersetzer für die deutsche Sprache gibt. Was ist das denn so für ein Gefühl zu wissen, man ist dort gelandet, wo im Endeffekt ja immer alle hinschauen, und eben tatsächlich auf dem Markt, der es tatsächlich auch nicht nötig hat, Fremde einzukaufen?
Ja, also das ist natürlich ein großartiges Gefühl gewesen, als ich das dann zum ersten Mal erfahren habe, dass da überhaupt Interesse besteht. Und dann ist das ja immer so, Erfolg kommt ja nie über Nacht, sondern auch nicht eine gute Nachricht kommt hier nicht über Nacht, sondern man kriegt das scheibchenweise. Erst wird einem gesagt, da ist Interesse eventuell in England, und die wollen, wenn, eventuell auch das gleich für den USA-Markt mit einkaufen. Und dann gibt es wochenlang, geht es hin und her und immer Zwischenstandsmeldung, und am Ende hat man mir dann vergessen zu sagen, dass die Verträge unter Dach und Fach sind. Und das habe ich dann im Nachhinein erfahren. Also habe ich mich sozusagen sukzessive immer mehr gefreut, was auch ganz schön war. Dann ist natürlich klar immer die Frage, findet das überhaupt jemand dort? Allein in Deutschland werden ja 95.000 Bücher jedes Jahr neu veröffentlicht. Ich weiß nicht, wie viele es in den USA sind, aber das ist eigentlich sogar schon fast unwichtig, einfach die Tatsache zu sagen, ja, man hat es einmal, man hat eine englische Ausgabe seines Buchs in der Hand, nicht demnächst auch bekommen werde. Übrigens übersetzt von Sally Ann Spencer, die auch den Schwarm übersetzt hat ins Englische und dafür mit Preisen überhäuft wurde. Mit anderen Worten, also wenn das dort floppt, liegt es nicht an der Übersetzung. Das ist natürlich so eine Unsicherheit, klar. Wie wird's angenommen auf dem Markt?
Wenn man denn selbst in diesem Metier tätig ist als Autor, kommt man dann überhaupt noch dazu, Kollegen zu lesen?
Ja, gerade jetzt aktuell leider gar nicht mehr so sehr, wie ich mir wünschen würde. Da brauche ich ein bisschen länger. Normalerweise brauche ich immer eine Woche für einen Thriller, wenn er mich packt. Aber jetzt habe ich doch schon seit 3 Wochen an einem, was nicht an der Qualität des Buches, sondern einfach daran liegt, dass ich doch sehr häufig unterbrochen werde. Aber ich bemühe mich, so viel wie möglich zu lesen, vor allen Dingen neue Autoren, Debütautoren zu lesen, weil die maßgeblich für die neuen Strömungen mitverantwortlich sind. Und ich bin ja mit 3 Büchern, stehe ich erst am Anfang. Und man muss sich weiterentwickeln. Man kann nicht irgendwo stehen bleiben, sowohl inhaltlich wie sprachlich. Und da gilt es eigentlich nur, auch Stephen King hat gesagt, wenn man Autor werden will, gibt es nur eine Regel, lesen, lesen, lesen. Und das mache ich noch so häufig wie möglich.
Das Kind ist im Drömer Verlag erschienen und kostet im Handel 16 Euro und 95 Cent. Herr Fitzek, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Vielen Dank.
Das war auch schon wieder eine Episode im Antenne Witten Podcast. Die Technik dieser im Ruhrstadtstudio im Evangelischen Krankenhaus Witten produzierten Episode, die bediente einmal mehr Marek Schirmer. Am Mikrofon saß Christian Lukas und als solcher wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut!